Willkommen zum halbstündigen Programm von Radio Prag in deutscher Sprache. Aus dem Prager Studio begrüßt Sie Lothar Martin. Zunächst die Nachrichten. Die tschechische Hauptstadt Prag steht in diesen Tagen unweigerlich im Blickpunkt der Weltöffentlichkeit, da sie am Donnerstag und Freitag Austragungsort des NATO-Gipfels und damit Treffpunkt von Staatsoberhäuptern und Regierungschefs der 19 NATO-Mitgliedstaaten sowie weiterer 26 Staaten des Bündnisses Partnerschaft für den Frieden sein wird. Lediglich der wegen seiner autokratischen Regierungspolitik unerwünschte weißrussische Präsident Alexander Lukaschenko wird beim Gipfeltreffen fehlen, da ihm die tschechischen Behörden die Ausstellung eines Visums verweigert haben. In der Tschechischen Republik wird eine Veranstaltung dieser Bedeutung und Größenordnung zum ersten Mal ausgetragen, sodass auch die getroffenen Sicherheitsvorkehrungen neue Dimensionen für das Land zur Folge haben. So werden 12.000 Polizisten und 4.500 Soldaten aus ganz Tschechien dafür Sorge tragen, dass die öffentliche Ordnung und Sicherheit während der Tagungstage gewährleistet sein wird. Die Armeeeinheiten werden zudem durch Verbände der US Air Force unterstützt, dank deren Hilfe die Überwachung des tschechischen Luftraums rund um die Uhr mit der notwendigen Präzision erfolgen soll. In Prag werden andererseits bis zu 12.000 Demonstranten erwartet, die hier ihren Unmut gegen die militärische Allianz kundtun wollen. Der ukrainische Präsident Leonid Kutschma hat heute Vormittag offiziell ein tschechisches Einreisevisum beantragt, um an dem am Donnerstag beginnenden NATO-Gipfel teilnehmen zu können. Dies teilte das tschechische Außenministerium der Nachrichtenagentur ČTK mit. Laut einer vorangegangenen Äußerung des tschechischen Außenministers Cyril Svoboda werde Kutschma das Visum erhalten. Kutschma, der wegen des von den US-Amerikanern geäußerten Verdachts, mit dem Irak Waffengeschäfte betrieben zu haben, in Misskredit geraten ist, bliebe damit das Schicksal des weißrussischen Präsidenten Lukaschenko erspart. Diesem wurde das beantragte Visum von Seiten der tschechischen Behörden nicht erteilt. Über der tschechischen Hauptstadt Prag leuchtet seit Sonntag ein 15 Meter hohes Neonherz des Objektkünstlers Jiří David. Präsident Václav Havel aktivierte gestern Abend das an einem Turm seines Amtssitzes der Prager Burg pulsierende Kunstwerk während eines Gedenkaktes am 13. Jahrestag der politischen Wende in der Tschechoslowakei am 17. November 1989. Das Herz solle an die Ideale der samtenden Revolution erinnern, sagte der frühere Regimegegner. Es sei ein schöner Zufall, dass das Herz während des NATO-Gipfels am 21. und 22. November in Prag leuchte, betonte er. Das Werk bleibt bis zum Ende von Havels letzter Amtszeit Anfang Februar 2003 installiert. Zu einem dreitägigen Besuch des Europaparlaments trifft heute eine Gruppe von 22 tschechischen Abgeordneten und Senatoren in Straßburg ein. Sie nehmen am Dienstag gemeinsam mit den Delegationen der anderen EU-Kandidatenländer an der Plenartagung des Europäischen Parlaments teil. Eingeladen sind insgesamt 214 Abgeordnete aus 12 Kandidatenländern sowie 16 Abgeordnete aus der Türkei. Das waren die Meldungen. In unserem Programm geht es weiter mit dem Tagesecho und Silja Schultheiß.
Tagesecho.
Weiter geht es jetzt, meine Damen und Herren, mit tagesaktuellen Berichten, diesmal unter anderem zu folgenden Themen. In Tschechien wurde am Sonntag des 13. Jahrestages der samtenen Revolution von 1989 sowie der Hinrichtung von 9 Studenten durch die Nationalsozialisten am 17. November 1939 gedacht. Das tschechische Außenministerium hat am Freitagnachmittag bekannt gegeben, dass es dem weißrussischen Präsidenten Alexander Lukaschenko kein Visum für die Teilnahme am Prager NATO-Gipfel ausstellen wird. Zur Begründung sagte Außenminister Cyril Svoboda:
Wir sind überzeugt, dass in Weißrussland die Menschenrechte und Grundfreiheiten nicht eingehalten werden.
Weiter berichten wir über eine Konferenz der tschechischen Ackermann-Gemeinde, die am Wochenende in Prag über die weiteren Perspektiven der tschechisch-deutschen Beziehungen diskutiert hat. Und im Anschluss an das Tagesecho, meine Damen und Herren, laden wir Sie zu unserer Sendereihe heute am Mikrofon ein. Der 17. November als historisches Datum hat in der tschechischen Geschichte bereits eine lange und wechselvolle Bedeutung. Seit nunmehr 13 Jahren ist er vor allem mit der Studentendemonstration des Jahres 1989 verbunden, deren brutale Niederschlagung letztlich den Auftakt für die sogenannte samtene Revolution und für den Fall des kommunistischen Regimes in der damaligen Tschechoslowakei bildete. Seither werden an diesem Tag alljährlich Kundgebungen abgehalten, die an die politische Wende von damals erinnern. Seit einem Jahr ist der 17.11. Staatsfeiertag. Dieses Jahr kam freilich noch eine inhaltliche Nuance dazu, denn der unmittelbar bevorstehende NATO-Gipfel färbte auch auf den Jahrestag der Revolution ab. Gerald Schubert berichtet.
Wenn politische Regime fallen und Staaten sich von Grund auf umstrukturieren, dann bedeutet das nicht zwangsläufig, dass damit auch die gesamte Symbolik eines Landes hinfällig wird. Straßennamen, Denkmäler, Jubiläen und Feiertage müssen, quasi als materielle Repräsentanten eines kollektiven Gedächtnisses, nicht immer aus der Öffentlichkeit verschwinden. Oft genügt auch eine Neuinterpretation. Und dass der Verlauf der Geschichte hier oft ein wenig nachhilft, ist kein Zufall. Denn oft sind es gerade die Symbole, die letztlich wieder in die Gestaltung politischer Realität Eingang finden. Werfen wir etwa einen Blick auf die Prager Straße des 17. November. Die hieß auch schon vor dem Jahr 1989 so. In der damaligen kommunistischen Tschechoslowakei erinnerte sie an Studentendemonstrationen gegen die frühere nationalsozialistische Besatzung und an 9 Studenten, die im Zusammenhang mit jenen Protesten am 17. November 1939 von den Nazis hingerichtet wurden. Eine Gedenktafel aus den 70er Jahren erinnert dort noch heute an die damals Ermordeten und den, Zitat, Kampf der Studenten für die Freiheit. Der 50. Jahrestag jener Hinrichtungen wurde eben 1989 mit einer Kundgebung begangen, die mit dem ursprünglichen Attribut antifaschistisch ausgestattet war und daher offiziell keine regimekritische, also antikommunistische Ausrichtung hatte. Viele meinen heute jedoch, dies sei von Anfang an bloß ein Vorwand gewesen. Und tatsächlich lag es bereits auf der Hand, dass zur Zeit der großen Umwälzungen in anderen Staaten des ehemaligen Warschauer Pakts jede größere Demonstration regimekritischen Charakter annehmen kann. Dass dies genauso geschah und der 17. November 1989 schließlich das Ende des Kommunismus in der Tschechoslowakei einläutete, ist hinlänglich bekannt. Václav Havel, der sich auch dieses Jahr wieder in der Prager Nationalstraße, dem damaligen Zentrum des Geschehens, zu einer Gedenkveranstaltung einfand, meinte zu dem Jubiläum:
Ja, myslím, že dorůstají nové generace, které
Ich glaube, es wachsen nun neue Generationen heran, die schon von Anfang an in jenen freien Verhältnissen aufgewachsen sind. Und diese tragen ein gewisses bürgerliches Selbstbewusstsein bereits in sich. Vielleicht interessiert es sie nicht besonders, was wir durchlebt haben. Vielleicht interessiert sie auch die gesamte Revolution nicht besonders. Aber wichtig ist, dass sie einige der Werte und Ideale, um die es damals ging, bereits selbstverständlich in sich tragen.
Premier Spiller wiederum betonte, dass die Werte der Demokratie auch weiterhin permanent und aktiv verteidigt werden müssten.
Der Kampf für Freiheit wurde am 17. November 1989 nicht beendet, sondern erfordert auch in den weiteren Jahren unseren Einsatz.
Am Sonntag, also am diesjährigen 17. November, fand in Prag nun die erste Demonstration gegen das bevorstehende NATO-Gipfeltreffen statt. 200 Demonstranten beteiligten sich, die Kundgebung verlief gewaltlos.
Am Freitagnachmittag wurde nach mehreren Tagen Ungewissheit entschieden. Der weißrussische Präsident Alexander Lukaschenko kommt nicht zum NATO-Gipfel nach Prag, der an diesem Donnerstag und Freitag stattfindet. Der wichtigste Grund für diese Entscheidung war die Nichteinhaltung der Menschenrechte in Weißrussland. Dagmar Keberlova berichtet.
Alexander Lukaschenko erhielt von der Tschechischen Republik aus den folgenden drei Gründen kein Einreisevisum. Erstens werden dem tschechischen Außenminister Cyril Svoboda zufolge in Weißrussland die Menschenrechte und Grundfreiheiten, deren Einhaltung und Wahrung eine der elementaren Werte ist, auf die sich die euroatlantische Gemeinschaft stützt, nicht respektiert. Es reiche nicht aus, Protest dadurch zu äußern, dass man den Saal verlasse, wenn ein Politiker wie Lukaschenko spreche, so Svoboda. Zweitens hätte Tschechien dem weißrussischen Präsidenten nicht die besondere Behandlung und den Schutz sichern können, die er verlangt hatte. Und drittens ist Svoboda der Meinung, dass Lukaschenko diesen Besuch zur Legitimierung seiner Stellung in Weißrussland genutzt hätte. Cyril Svoboda bekräftigte, dass sich diese Entscheidung nicht gegen die weißrussische Bevölkerung richte.
Unsere Entscheidung richtet sich nicht gegen Weißrussland und seine Bürger und auch nicht gegen die Beteiligung der weißrussischen Delegation am NATO-Gipfel. Diese Entscheidung hängt nur mit Alexander Lukaschenko zusammen.
Die restliche weißrussische Delegation werde ein Visum erhalten, sagte der tschechische Außenminister weiter. Weißrussland hat allerdings als Reaktion auf die Verweigerung des Visums für Lukaschenko gemeldet, es werde überhaupt nicht am NATO-Gipfel teilnehmen. Die in Tschechien lebenden weißrussischen Dissidenten begrüßten die Entscheidung der Tschechischen Republik sehr. Einer von ihnen, Wladislav Janjuk, freue sich, dass Tschechien demokratische Werte unterstützt und Demokratie den wirtschaftlichen Interessen vorziehe.
Tento čin je velice dobrý v tom, že on je
Diese Tat ist deshalb sehr gut, weil sie ein Ausdruck der Moralität der Politik ist. Seit langem habe ich auf internationaler Ebene so etwas nicht gesehen. Es beweist, dass Begriffe wie Anständigkeit und Moral noch existieren.
Das dritte Jahrtausend, eine Chance für neue Beziehungen zwischen Tschechen und Deutschen, so das Motto der Konferenz, die von der tschechischen christlichen Organisation Sdružení Ackermann-Gemeinden am Wochenende in Prag veranstaltet wurde. Martina Schneibergova hat an dem Treffen teilgenommen.
Die Sdružení Ackermann-Gemeinde, deren Mitglieder überwiegend katholisch orientierter Bürger tschechischer und vor allem auch deutscher Nationalität sind, traf zunächst zu ihrer Vollversammlung zusammen. Danach folgte die erwähnte Konferenz, auf der unter anderem über die Rolle der Kirchen in den tschechisch-deutschen Beziehungen, über die in Tschechien lebende deutsche Minderheit, aber auch über den Heimwehtourismus der Sudetendeutschen aus tschechischer Sicht gesprochen wurde. Zum zusatzgenannten Thema hielt einen wirklich interessanten Vortrag Dr. Burachovic vom Städtischen Museum in Karlovy Vary Karlsbad. Den Höhepunkt der Konferenz stellte eine Podiumsdiskussion dar, an der zum Beispiel auch Frau Vera Vitová teilnahm, die sich dieses Jahr als Bürgermeisterin der ostböhmischen Stadt Teplice nad Metují um die Errichtung des Versöhnungskreuzes in der Nähe des Ortes verdient gemacht hatte. Das Mahnmal soll an die Tragödie erinnern, die sich während der sogenannten wilden Vertreibung abspielte und bei der 23 alte Menschen, Frauen und Kinder ermordet wurden. Frau Vitová wurde bei den jüngsten Kommunalwahlen zur Bürgermeisterin zwar wieder gewählt, wie sie jedoch später erfahren sollte, wurde sie von ihren Kollegen aus dem Rathaus von diesem Posten, gelinde gesagt, entbunden. Als Vorwand diente offensichtlich ihr Engagement bei der Errichtung des Versöhnungskreuzes. Über die immer noch herrschenden Vorurteile der Tschechen gegenüber den Deutschen sprach ich mit dem Bischof von Hradec Králové, Dominik Duka. Meint er, dass die Feindbilder bei der jüngeren Generation allmählich durchverschwinden werden?
Ja, davon bin ich überzeugt, das habe ich auch hier gesagt, nicht wahr? Das war ich vor 2 Wochen in der Stadt Königgrätz im Theater, wo war auch ein Theaterstück von Jaroslav Durich, nicht wahr? Und Problem ist Vertreibung der Deutschen und das Zusammenleben der alten Mann aus der tschechischen Nation und der jüngeren Frau aus der deutschen Nation. Und die Zukunft lebt, nicht wahr, im Zusammenleben dieses Ehepaares. Das bin ich überzeugt, das waren schon 20 Reprisen, das heißt, etwa in jeden Sonntagabend kommen ungefähr 100 Studenten und sie sind da. Und sie sind nicht wahr, nicht nur neugierig, aber sie auch reflektieren, muss man sagen, diese großen Metaphoren von Jaroslav Durich. Da bin ich überzeugt, das ist auch ein Zeichen der Hoffnung für die Zukunft.
Eine ganze Generation oder sogar 2 Generationen tschechischer Fischer konnten nur davon träumen. Für die Fischer an dem Flüsschen Kamenice, Kamnitz im Nationalpark Böhmische Schweiz, ist dieser Traum in diesem Herbst Realität geworden. Sie haben Lachse aus dem Strom gefischt. Marketa Maurova reiste nach Nordböhmen, um mehr zu erfahren.
Er halte dieses Ereignis für die größte Sensation des beginnenden 21. Jahrhunderts, sagt der stellvertretende Direktor des Nationalparks Böhmische Schweiz, Pavel Benda, und er fügt hinzu:
Ich habe einen schönen Lachs in der Hand getragen und ich habe mehrere Lachse gestreichelt.
Die Lachse waren einst in Böhmen zu Hause gewesen, doch Mitte des 20. Jahrhunderts sind sie verschwunden. Als Ursachen gelten die Wasserverschmutzung, aber vor allem der Aufbau von Wehren, Talsperren und anderen Wasserwerken, die für die Lachse eine Hürde bei deren Zügen stromab und stromaufwärts darstellen. Vor 4 Jahren wurde jedoch ein Projekt ins Leben gerufen, das uns die Chance gibt, dass dieser Fisch den Weg nach Tschechien wiederfindet. Seit 1998 wurden Hunderttausende junge Lachse in die Flüsse Kamenice, Ploučnice und Ohře ausgesetzt. Seitdem wartete man, ob es mindestens einige von ihnen schaffen, die tausende Kilometer lange Reise in den Ozean und dann wieder zurück zum Leichen im Geburtsfluss zu unternehmen, die ihnen ihr Instinkt befiehlt. In diesem Herbst kam die Zeit, um der Wahrheit ins Gesicht zu schauen. Pavel Benda dazu:
Takže my vlastně poprvé jsme pokoušeli lososy chytat 25. října. Bohužel jsme žádný nechytil, ale viděli jsme 100%.
Wir haben dreimal versucht, Lachse zu fangen. Am 25. Oktober fand der erste Versuch statt. Damals haben wir keinen Lachs gefangen, aber sicher zwei gesehen. Es war ein fröhliches Ereignis, aber noch nicht das Richtige. Wir versuchten es erneut eine Woche später, am 31. Oktober, als es uns wirklich gelungen ist, 4 Fische zu fangen. Das war ein unumstößlicher Beweis, dass die ersten tschechischen Lachse wieder bei uns sind. Und am 8. November wurde wieder ein Lachs gefangen und einer wurde beobachtet.
Nach Schätzungen der Experten leben nun etwa 10 große Lachse in der Kamnitz. Damit eine Lachspopulation entsteht, die ohne Hilfe des Menschen leben kann, muss das Projekt noch mindestens 10 Jahre lang fortgesetzt werden. Dabei werden alljährlich einige zigtausend junge Lachse ins Wasser ausgesetzt, sowie Fischwege gebaut, die den Wassernomaden helfen, Wehre und Sperren zu überwinden.
In der Pilsener Synagoge stellt noch bis zum Ende des Monats der bekannte tschechische Fotograf Pavel Diaz einen Teil seines Werks aus. Mehr dazu erfahren Sie im folgenden Beitrag von Dagmar Keberlova.
Die Räumlichkeiten des wunderschönen Baus der großen Pilsener Synagoge bieten eine tolle Atmosphäre für solche Bilder wie die von Pavel Diaz. Die Schwarz-Weiß-Fotos dort zu betrachten und vielleicht auch über sie nachzudenken, ist ein reiner Genuss. Die Bilder sind natürlich mit dem Judentum verbunden und zeigen unter anderem verschiedene jüdische Feierlichkeiten aus der ganzen Welt. Mit dem Ende der Ausstellung gehen die Tore der Synagoge zu und werden sich erst wieder im März für die Öffentlichkeit öffnen. Die Synagoge wurde in den Jahren 1994 bis 1998 sehr schön renoviert, erzählte mir Jiří Levy von der jüdischen Gemeinde Plzeň.
Na svátek Tubišvat bylo slavnostní otevření a vnesení Tóry.
An dem Tag des Feiertags Tubišvat wurde die Synagoge feierlich eröffnet und die Tora wurde feierlich in die Synagoge getragen. Damit wurde zum ersten Mal nach dem Fall des Eisernen Vorhangs die Tora in eine Synagoge des ehemaligen Ostblocks gebracht.
1888 wurde der Grundstein gelegt. Der ursprünglich geplante neugotische Bau wurde letztendlich zum Bau im maurischen Stil mit romanischen Elementen umgeplant. Die 47 Meter hohe Synagoge wurde 1891 eröffnet. Die kurze Bauzeit zeuge von der Eifrigkeit der damaligen Menschen, sagt Jiří Levy. In Pilsen wurde schon Mitte des 19. Jahrhunderts eine Synagoge erbaut, dann eine zweite, die aber als Schule genutzt wurde. In Pilsen waren so viele Juden, dass sie nicht in eine Synagoge gepasst hätten. Daher wurde also die große Synagoge gebaut. Die Gemeinde bestand damals aus 3250 tschechischen und deutschen Juden. Heute sind es nur noch 100, davon sind 40 Sympathisanten. Zum Schluss noch eine Einladung von Jiří Levy.
Ich möchte alle herzlich zu unseren Kulturveranstaltungen einladen, die in beiden Pilsener Synagogen stattfinden.
Soweit, verehrte Hörer, unser Tagesecho. Im Anschluss geht es jetzt gleich weiter mit der Sendereihe Heute am Mikrofon.
Heute am Mikrofon.
Im 9. bis 7. Jahrhundert vor unserer Zeitrechnung schufen im Zweistromland zwischen Euphrat und Tigris die Assyrer eine Hochkultur, von der wir noch heute zählen. Vieles über jene Zeit berichten unzählige Tontafeln, vorausgesetzt man beherrscht die Keilschrift, wie Professor Dr. Blahoslav Haruška vom Berliner Max-Planck-Institut. Ist wohl der Gott Assur daran schuld, dass Professor Haruška nach Berlin kam? Diese Frage stellte ihm unser freier Mitarbeiter Julius Eschka zur Einleitung des folgenden Interviews für die neue Ausgabe der Sendereihe Heute am Mikrofon.
Der Gott Assur ist nicht daran schuld. Ich bin nach Berlin gekommen, nach dem Studium in München, nach West-Berlin, als Humboldt-Stipendiat im Jahre 82. Das war nicht so leicht, aber ich wollte nach Berlin, weil damals gab es an der Freien Universität die beste Stelle, wo ich meine Kenntnisse des Sumerischen und des Akkadischen, also diesen ganz alten keilschriftlichen Sprachen, weiter pflegen und entwickeln konnte.
Wir sitzen hier im Max-Planck-Institut mit Blick auf Berlins neue
Mitte, Potsdamer Platz mit anderen Worten, hat sie das Orientalinstitut der Tschechischen Akademie der Wissenschaften Prag nach hierher ausgeliehen?
Nicht ausgeliehen, aber jetzt habe ich, wie man bei uns in Tschechien sagt, ich habe Freisemester und ich bin im Orientalischen Institut beurlaubt für ein halbes Jahr. Ich bin hier Gastprofessor an einem sehr interessanten Projekt. Das Projekt heißt Digitalisierung der Kreuzschrifttafeln, also Digitalisierung der ältesten Schriften, die die Menschheit überhaupt gemacht hat, und zwar seit dem Ende des 4. Jahrtausends vor Christus. Und ich mache die Texte, die in Berlin auch bewahrt sind, in Berlin Museen, und ich mache Umschriften dieser Texte und deren Digitalisierung in einer ausgeklügelten Computermechanik oder Technik, die ich ja nicht verstehe, aber ich bin belehrt worden und ich mache es.
Was hat Sie eigentlich gereizt, diesen Bereich, den man doch ruhig als ausgefallen bezeichnen kann, als Lebensberuf zu nehmen?
Das ist eine sehr interessante Frage. Ich wollte immer Archäologie studieren. Damals war in Prag nicht möglich, Archäologie wegen des Numerus Clausus anzufangen zu studieren, und ich habe dann diese Altorientalistik, die ja gerade damals im Jahre 62 geöffnet worden ist, gewählt. Und das hat mich dann irgendwie gereizt. Wir waren ja nur 4 Studenten mit einem Professoren. Mein Prager Doktorvater ist seit langem gestorben, Lubor Matos, und der hat uns fasziniert. Und da bin ich dabei geblieben, und das hat mir irgendwie Spaß gemacht, die älteste Geschichte und die ältesten Texte der Menschheit zu studieren und zu entdecken, wie die Leute damals die Welt gesehen haben, wie die gelebt haben, was sie alles aufgezeichnet haben. Und das waren allerlei Typen von Texten, von Wirtschaftsurkunden bis zu Literatur, bis zu Poesie, zu den Mythen. Und das war so spannend, und das macht mir Spaß bis heute.
War es schwer, die Keilschrift zu erlernen? Und der zweite Teil der Frage, es ist erstaunlich, dass sich die Tontafeln so erhalten haben, und wie viel haben Sie von den 22.000 Tontafeln selbst gelesen?
Es gibt ja 22.000 Tontafeln im Vorderasiatischen Museum von Berlin, aber es gibt ja natürlich unzählig mehr Tontafeln in Istanbul und in Amerika, London, in allen großen Museen, aber diese 22 Tafeln, die habe ich mal irgendwie in der Hand gehabt, jetzt nicht wegen meines Aufenthaltes im Max-Planck-Institut, sondern auch früher, und die sind äußerst interessant. So eine Tafel, wenn Sie sie in die Hand nehmen und wenn ich sie dann digitalisiere und Umschrift mache, da kommen 15, 16 Schriftmaschinen, sagen wir Normoseiten, und das war so ein Mittel, eigentlich ganz perfekt damals. Und dann die Sprache, die ist reizend natürlich, das Sumerische, die älteste Sprache. Keiner weiß, zu welcher Sprachfamilie diese Sprache gehört. Das ist eine agglutinierende Sprache, wie das Ungarische oder das Finnische. Aber direkte Vergleiche sind unmöglich, weil diese anderen Sprachen sind viel jünger. Es gibt für das Sumerische bis heute kein Wörterbuch. Es gibt nur, sagen wir mal, Sammlungen von Schriftwendungen, und die müssen wir immer neu entziffern und lesen. Schwierige Arbeit. Langsame Arbeit, aber sehr schöne Informationen. Übrigens auch aktuelle für unser Leben heute.
Herr Professor, ich erspare Ihnen jetzt die Frage nach dem deutschen Bier und möchte noch gern wissen, was Sie in naher Zukunft vorhaben.
Ich habe viel zu tun, aber ich komme immer wieder nach Deutschland Ich will ja mit Max Planck weitermachen und jetzt starten wir zusammen ein neues Projekt und das heißt Wissensgeschichte der Architektur. Und das ist weltweit ein sehr interessantes Projekt von Max Planck Institut für Wissenschaftsgeschichte getragen, aber auch von Bibliotheca Herziana in Rom und von anderen Institutionen. Man hat schon sehr früh im 3. Jahrtausend vor Christus unglaublich große Bauten gemacht, Pyramiden oder Zikkuraten, also babylonische Türme in Mesopotamien. Und wir fragen uns, welche technische Kenntnisse müsste man dafür haben? Hat man sie aufgeschrieben? Gibt's Nachrichten? Gibt's Pläne? Ich habe in meinen Materialien im Vorderasiatischen Museum in Berlin und anderswo geguckt und es gibt ja wirklich auch Pläne und Berechnungen und die wollen wir entziffern und irgendwie bekannt geben.
Haben Sie die Absicht, mal nach Mesopotamien zu reisen?
Ich war in Irak, also in Mesopotamien im Jahre 82, das war nicht leicht. Damals gab es Krieg zwischen Irak und Iran. Ich war in Bagdad auf der Konferenz und dann 2 Monate an Grabungen bei verschiedenen archäologischen Expeditionen. Ich wollte immer wieder nach Irak zurück, aber das ist mir nicht gelungen. Sie wissen es, die politischen Umstände sind nicht gerade gut. Wenn sich das mal ändert, dann wollte ich natürlich sehr gerne wieder nach Bagdad, südlich von Bagdad, zu meinem geliebten Sumer.
Herr Professor Hruschka, ich danke Ihnen.
Und ich danke Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, für Ihre Aufmerksamkeit. Am Mikrofon verabschiedet sich Silja Schulteis. Sie hörten Radio Prag, die Sendungen des Tschechischen Rundfunks für das Ausland.
Posloucháte zahraniční vysílání Českého rozhlasu Rádio Praha. Vysílání v češtině si můžete naladit v následujících časech na těchto frekvencích. Všechny údaje jsou uvedeny ve světovém čase. V 9.30 vysíláme na frekvenci 15 255 kHz do jihozápadní Evropy a na frekvenci 2745 kHz do východní Evropy a na střední východ. V 10.30 na frekvenci 21 745 kHz vysíláme do Jižní Asie a Západní Afriky. Ve 12 hodin vysíláme na frekvenci 11 640 kHz do Severní Evropy a na frekvenci 21 745 kHz do Jižní Asie a Austrálie. V 13.30 na frekvenci 6055 kHz vysíláme do střední Evropy a na frekvenci 7345 kHz do západní Evropy. Ve 14.30 vysíláme na frekvenci 21 745 kHz do východní Afriky a Severní Ameriky. V 16.30 nás můžete naladit v západní Evropě na frekvenci 5930 kHz a v jižní a západní Africe na frekvenci 17 485 kHz. V 18.30 vysíláme na frekvenci 5930 kHz do západní Evropy a na frekvenci 7315 kHz do Asie, Austrálie a východní Evropy. Ve 20.30 na frekvenci 5930 kHz vysíláme pro západní Evropu a na frekvenci 9430 kHz pro jižní Asii a Austrálii. Ve 22 hodin nás můžete naladit na frekvenci 5930 kHz v jihozápadní Evropě.